Diese Folge wird von Josera unterstützt. Josera macht Pferdefutter und das schon seit Jahrzehnten. Josera, das steht für einen ganzheitlichen Ansatz und den Ehrgeiz, immer besser zu werden. Besser fürs Pferd. Und jetzt geht's los.
Die IPO kann man, glaube ich, mit Fug und Recht als Tierschutzregelwerk benennen.
Und dann flattert plötzlich ein Schreiben vom Veterinäramt, in diesem Fall des Kreises Oldenburg, ins Haus.
Es muss ja nur jemand eine Kamera draufhalten, wenn irgendwas passiert. Ist dieses Stressargument nicht salopp gesagt der Killer für eigentlich jede Beschäftigung mit dem Pferd, die über das Füttern auf der Weide hinausgeht?
Gegen diese pauschale Vorverurteilung, da widersprechen wir entschieden.
Die Vereine überleben das ja auch nicht. So eine Strafe.
Erzähl mir was vom Pferd. Journalismus meets Podcast.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Erzähl mir was vom Pferd, sagen Anja Nils und Jan Tönjes. Und wir beschäftigen uns in dieser Folge mit einem Fall, wo es um einen kleinen Brief mit großer Wirkung gehen soll. Ein Brief, der exemplarisch dafür steht, womit Turnierveranstalter in Deutschland in letzter Zeit zu kämpfen haben.
Und das wollen wir für euch jetzt mal so ein bisschen aufbereiten und aufdröseln. Das ist ja quasi unser Hobby. Wir sind nämlich beide Journalisten, verbinden hier unsere beiden Leidenschaften und freuen uns, wenn ihr mit dabei seid. Und zwar nicht nur direkt beim Hören, quasi live, sondern auch zum Beispiel auf unserer Website, auf Instagram. Ihr könnt uns abonnieren, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ihr könnt uns ein Like hinterlassen und natürlich noch besser, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Die Website Erzähl mir was vom Pferd, erzählen mit AE geschrieben, und dann findet ihr uns auf allen sozialen Medien. Und wir freuen uns natürlich auch über Anregungen und Ideen und Hinweise zu Themen wie zum Beispiel diesen, um den es jetzt gehen soll und auf den ihr uns eigentlich erst aufmerksam gemacht habt.
Die Recherche.
Das Szenario, das uns beschäftigen soll. 2,5 Wochen vor einem Turnier, einem geplanten Turnier, flattert dem Reitverein Hohenböken, das liegt im Oldenburgischen, ein Schreiben ins Haus vom Veterinäramt Oldenburg. Da drin eine Ankündigung, dass das Veterinäramt beabsichtigt, eventuell für das Reitturnier vom 3. bis 5. Juli in Ganderkesee, also das ist postalisch, gehört Hohenböken zu Ganderkesee, tierschutzrechtliche Auflagen zu erteilen. Dieses Schreiben, das uns beschäftigt, 6 Seiten lang, da wollten wir natürlich auch von denjenigen, die es losgeschickt haben, horchen, warum sie diesem Turnierveranstaltern ein solches Schreiben schicken. Ich habe mit dem Veterinäramt nicht direkt gesprochen, sondern mit der Pressestelle, das ist der offizielle Weg, hatte auch ein nettes Gespräch, aber sie sagen leider nichts.
Ja, dann haben wir uns einfach an den Wortlaut des Schreibens gehalten und uns daran orientiert. Da geht es ganz viel um Tierschutz, das Tierschutzgesetz. Das Veterinäramt muss ja auch überwachen, das ist ja auch richtig, dass Tiere, eben hier Pferde, bei Sport- und Zuchtveranstaltungen nicht durch Leistungsdruck, Stress oder unsachgemäßen Umgang leiden. Und da erwartet das Veterinäramt also einiges vom Veranstalter. Und zwar wird auf die Leitlinien verwiesen, die allgemeinen Leitlinien des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zum Tierschutz und da zum Pferdesport. Und diese allgemeinen Leitlinien sollen eingehalten werden. Leitlinien sind ja kein Gesetz, sondern Orientierungshilfen, die zum Beispiel beinhalten, ab wann man Pferde reitet, Rollkurverbot, Mindestgröße von Boxen, Auslaufzeiten, das ist da alles dezidiert aufgeführt. Dann soll man als Turnierveranstalter die Wasserversorgung sicherstellen, zum Beispiel ausreichend Tränken mit Trinkwasserqualität für alle teilnehmenden Pferde, könnte man ja denken. Das ist völlig selbstverständlich. Ich glaube, ich habe noch kein Turnier erlebt, wo es sowas nicht gab. Also ganz ehrlich. Aber dann wird es ein bisschen spannender. Und zwar, Pferde müssen körperlich geeignet sein, also speziell auch in einem Futterzustand sein, der es ihnen erlaubt, da aussichtsreich quasi teilzunehmen, nicht zu dünn explizit. Die dürfen nicht gestresst sein oder werden. Ja, was ist Stressanzeichen? Das wird uns gleich noch beschäftigen. Kranke, verletzte, überlastete Tiere sollen ausgeschlossen werden, also unter anderem bei Verletzungen im Maul-Kopf-Bereich, zum Beispiel durch falsches Zaumzeug, durch unsachgemäßen Einsatz von Gerte und Sporen oder blutende Pferde. Dann müssen Sattel, Zaumzeug, Ausrüstung passen und tierschutzgerecht sein. Und natürlich, wie schon eben erwähnt, die Mindestanforderungen an die Unterbringungen, Boxen, Stallzelte, zum Beispiel Boxengröße mindestens 2x Widerristhöhe im Quadrat. Ja, das alles die Forderungen.
Ja, okay, da muss man sagen, das hat man alles schon mal gehört oder gelesen. Also gerade wer diese Leitlinien schon mal in der Hand hat, es gibt ja zwei verschiedene Leitlinien. Einmal so, dass die Haltung und dann eben dieser Umgang mit den Pferden in sportlicher Art und Weise reiten. Also gar nicht nur unbedingt Turniersport. Spannend ist ja, für all diese Geschichten soll nun der Veranstalter verantwortlich sein. Also passendes Sattelzeug. Ich meine, kennt jeder, oder? Zwei Sattler, eine Sattellage, fünf Meinungen. Und dann kommt der Hammer, wenn dieser Anordnung nicht Folge geleistet wird, dann droht ein Bußgeld von 25.000 Euro.
Werbung.
Na, gehört ihr auch zu denjenigen, die jeden Tag mindestens eine Viertelstunde darauf verwenden, die Futterdosen für den nächsten Tag vorzubereiten? Kräuter, Aminosäuren, Mineralstoffe, Vitamine. Und liest ihr dann auch gefühlt jeden dritten Tag noch einmal diese kleingedruckten Zusammensetzungen, um ganz sicher zu gehen, dass eure Pferde optimal, aber nicht überversorgt sind? Ja? Herzlich willkommen in meiner Welt. Ich habe da aber einen Tipp, der euch einiges an Zeit sparen lässt. Und ihr könnt trotzdem das gute Gefühl haben, euer Pferd mit allem versorgt zu haben, was es braucht. Josera, da gibt es alles aus einer Hand. Josera bietet nämlich nicht nur eine große Produktpalette an, es gehört zum ganzheitlichen Konzept, dass die Fütterungsempfehlungen sogar schon auf der Webseite erklären, wie ihr was miteinander kombinieren solltet. Josera hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Pferdefutter und ist immer bemüht, für alle Ansprüche des Pferdes umfassende Konzepte nicht nur bereitzustellen, sondern sie auch kontinuierlich weiterzuentwickeln, zu hinterfragen, besser zu machen. Im eigenen DLG-zertifizierten Labor wird alles untersucht, was in den Markt geht. Natürliche, pferdegerechte Rezepturen gehören dabei genauso zur Firmenphilosophie wie der gewisse Pferdeverstand, den es einfach braucht. Das merkt man. Und das finde ich gut. Guckt doch einfach mal unter josera.de vorbei. Danke, Josera, für die Unterstützung dieser Folge. Und, das macht die Behörde gleich deutlich, sie müsse gar nicht erst abwarten, bis tatsächlich ein Verstoß passiert. Allein die Möglichkeit, dass bei einem Turnier Tierschutzverstöße stattfinden könnten, reicht schon aus, um vorbeugend Auflagen zu erlassen. Ja, und der Verein bekommt also vor Erlass dieser endgültigen Anordnung noch die Möglichkeit zur Stellungnahme. Das ist auch befristet, ungefähr eine gute Woche vor dem Turnier. Aber es wird auch gleich geschrieben, dass man davon ausgehen kann, dass die Auflagen sofort vollziehbar sind, weil das Allgemeinwohl vor dem Privatinteresse steht. Und das Privatinteresse wäre in dem Fall eben das derjenigen, die dieses Turnier veranstalten, der Verein. Und eben hohe Bußgelder, 25.000 Euro.
Ja, das ist schon der Hammer. Und darüber wollen wir jetzt mal reden, und zwar mit Cora Wöbken. Das ist die erste Vorsitzende des Reitvereins Hohenböken. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Haben Sie so ein Schreiben schon mal bekommen oder war das Schock das erste Mal?
Es war leider das erste Mal oder Gott sei Dank das erste Mal. Aber es war ein großer Schock, als der gelbe Brief plötzlich im Briefkasten war.
Der ist auch noch gelb.
Ja, da war Einwurf, einschreiben.
Was haben Sie gedacht?
Ich muss vielleicht mal weiter ausholen. Ich hatte das schon mitbekommen, dass der Reitverein Höfen ja einen gekriegt hat. Viele Wochen vor unserem Turnier. Und hatte da noch gedacht, ach, das ist vielleicht ein Einzelfall und wir haben Glück und kriegen nichts. Dann hat ein Nachbarverein von uns das bekommen, ein anderer Nachbarverein wiederum nicht. Und dann ging bei uns im Kreisreiterverband das Gerücht rum, dass nur die Turniere diese Briefe kriegen, die mehrere Wochenenden Turnier veranstalten. Und dann habe ich gedacht, gut, dann sind wir ja aus der Nummer raus, uns passiert nichts. Ja, und dann kam dieser gelbe Brief. Und mir war sofort klar, als mein Vater sagte, ich habe einen gelben Brief vom Landkreis, dass das dann auf jeden Fall vom Veterinäramt die Auflagen sind.
War das denn klar? Also habt ihr euch so weit ausgetauscht untereinander im Kreisreiterverband, dass der Wortlaut und der Inhalt auch klar war? Oder hieß es nur so, oh, da kann so ein böses Schreiben, sage ich mal, vom Amt kommen?
Also es war nicht klar, was das genau ist, nur dass es vom Veterinäramt da Auflagen gibt und dass halt auch keiner weiß, was daraus wird oder nicht wird oder was davon kommt oder nicht kommt. Wir hatten dann das große Glück, dass ein Tag später die PSVWE einen Infoabend dazugegeben hat. Und dort wurden wir dann informiert, was alles eigentlich ganz genau heißt und all das.
Ganz kurz müssen wir kurz erklären, PSVWE ist der Pferdesportverband Weser-Ems, also der zuständige Dachverband in der Region.
Was haben Sie denn getan? Es gab ja so bis eine Woche vor Turnier Gelegenheit, sich zu äußern.
Gar nichts haben wir gemacht. Wir haben diesen Infoabend abgewartet, wo die PSVWE uns in Kombination mit der FN halt angeboten hat, für uns erstmal die Rechtsgrundlage zu klären. Wir wussten ja gar nicht oder wissen ja auch immer noch nicht, wer ist wirklich wann wie haftbar. Weil sonst war ja eigentlich immer der Pferdehalter, wenn der da was Böses verbrochen hat, war der auch schuld oder der Reiter. Und es wusste jetzt ja keiner, was ist mit uns als kleiner Verein.
Was war denn dann der Inhalt dieses Infoabends? Also hat Ihnen das in irgendeiner Form weitergeholfen? Vielleicht können wir ja das auch mal so ein bisschen an so ein paar Punkten differenzieren. Also Wasser bereitzustellen sind ja eigentlich Selbstverständlichkeiten. Ich glaube, ich habe noch nie ein Turnier erlebt, wo es das nicht gab. Andere Sachen, das hat Jan ja eben auch schon gesagt, was ist ein passender Sattel? Also keiner kann ernsthaft denken, dass der Veranstalter dafür verantwortlich ist, dass der Sattel perfekt passt. Konnte man Ihnen bei dem Infoabend weiterhelfen da? Also, und war das denn sozusagen Anlass dafür, einfach erstmal nichts zu machen?
Genau, also es war erstmal ein Tierarzt vor Ort, der uns natürlich diese ganzen Tierschutzgesetze nochmal ganz genau erklärt hat, was welchen Bereich damit gemeint ist, was die Auflagen genau sind. Aber es war jetzt nicht so, dass man erleichtert darauf ausgegangen ist, weil also man hat schon das Gefühl, oder ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass sich bemüht wird. Aber es waren halt einfach alle Veranstalter und auch die PSVWE im ersten Moment mit dieser Situation erstmal überfordert. Weil sowas gab es ja vorher noch nie und keiner weiß, wie gesagt, wo diese Reise hingeht. Und auch immer noch nicht. Also wir sollten eine Information kriegen, sobald die Anwälte das alles geklärt haben. Ich persönlich habe bis jetzt noch nichts bekommen.
Was hat Ihnen denn Angst gemacht? Sie sagten, das hat Sie nicht beruhigt.
Ja, die Strafen natürlich. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, so ein kleiner ländlicher Verein und wahrscheinlich auch viele andere Vereine, wenn wir jetzt eine Strafe von 25.000 Euro kriegen, dann können wir die Türen schließen. Dann, also das überlebt ja kein kleiner Verein oder auch wahrscheinlich auch kein großer Verein, der rein aus Ehrenamtlichen betätigt wird.
Gab es da irgendeinen Austausch mit Höfen, die ja nun in der Nachbarschaft liegen und ein paar Wochen vorher das Schreiben hatten, wie die reagiert haben und was danach gekommen ist oder ob was passiert ist?
Tatsächlich war diese Versammlung sogar in Höfen. Höfen hat ihre Kantine dafür zur Verfügung gestellt. Die hatten auch noch die Dame vom Veterinäramt zu ihrem Turnier eingeladen, die natürlich nicht erschienen ist. Und die PSVBE hatte ja auch per Schriftverkehr und auch einem Telefonat versucht, Kontakt zum Veterinäramt aufzunehmen, aber es ist wie bei Ihnen. Sie möchten nicht reden.
Aber gab es denn spezielle Sachen, wo Sie sagen, oh, da wissen wir jetzt nicht so ganz genau, also was uns blühen kann finanziell, das haben Sie ja eben schon gesagt, aber ich habe es auch angesprochen, Wasser zum Beispiel ist eine Selbstverständlichkeit, ja. Pferdegerechtes Verhalten auf dem Abreiteplatz, da gibt es inzwischen für Richter. Also gab es an einer Stelle, wo Sie irgendwie Zweifel hatten, dass das tierschutzgerecht bei Ihnen zugeht?
Überhaupt nicht. Aber was mich halt verunsichert hat, ist natürlich der Punkt, die Medien heutzutage. Es muss ja nur jemand eine Kamera draufhalten, wenn irgendwas passiert. Und es wird nicht gefilmt, wie wir eingeschritten werden. Dann geht es ja schon los. Das soll jetzt nicht böse klingen, aber wir waren alle mal in der Pubertät, so ein pubertierendes Mädchen, was da irgendwie die Fassung verliert und ungerecht ihrem Pferd gegenüber wird. Wenn das dann jemand filmt, also die Arzt oder der Tierarzt dort vor Ort hat auch ganz klar gesagt, das größte Problem sind einfach die Medien und man darf oder kann das Filmen auf dem Turniergelände wohl nicht allgemein verbieten. Ich hatte persönlich am meisten halt Angst vor dem Nachhinein, ne? Wenn jemand filmt, wenn irgendwas festgehalten wird und es nicht richtig festgehalten wird, dass wir einschreiten. Und was bei der Versammlung halt auch war, inwiefern haften auch die Richter? Also natürlich hast du einen Richter und auch eine Aufsicht auf dem Abreiteplatz, aber die können ja auch nicht mit 25.000 Euro bestraft werden, wenn da was passiert.
Ja, das ist also eigentlich die interessante Frage, ne? Für was ist der Richter verantwortlich? Genau. Und ist denn letztlich der Veranstalter wieder für den Richter verantwortlich, weil der Veranstalter den Richter ja eingeladen hat? Also insofern kann man das einfach wegdelegieren und sagen, ja, dafür haben wir ja einen Richter, der da genau aufpasst. Ja, wenn der es nicht tut, sind wir doch wieder dran? Oder war das ein Thema auch auf dieser Infoveranstaltung?
Ja, das war tatsächlich auch ein Thema. Aber wie gesagt, wir sind immer nur zu dem Punkt gekommen, dass die Anwälte die Rechtsgrundlage erstmal klären müssen. Und ich war eigentlich schwer in der Hoffnung, dass ich ein Ergebnis vor Turnierbeginn habe, was ich ja leider nicht gekriegt habe. Und Augen zu und durch.
Das wollte ich jetzt gerade mal fragen, weil ich kann mir vorstellen, erstmal im Vorfeld ist das ja noch im kleineren Kreis, im Vorstand oder des Organisationskomitees. Also man will da ja auch jetzt nicht irgendwie die Pferdescheu machen. Hahaha, blödes Wortspiel in dem Moment. Aber man will ja nicht nur Unsicherheit bei all den freiwilligen Helfern oder sonst wie was schüren. Aber irgendwann muss man ja dann mal sagen, Leute, passt mal auf, es gibt so ein Schreiben, vielleicht habt ihr davon gehört, so und so sieht's aus.
Ja, wir sind tatsächlich ja ein ganz kleiner Verein. Also wir haben nur um die 60 Mitglieder und bei uns ist das auch sehr familiär. Und eigentlich alle, bis auf ein Vorstandsmitglied, haben auch ihre Pferde bei meinen Eltern im Pensionsstall stehen. Somit, als der Brief bei meinen Eltern ankam, wussten auch gleich der ganze Vorstand Bescheid, weil sie irgendwie im Laufe des Tages doch zu ihren Pferden gekommen sind und mich dann mit dem Brief gleich gesehen haben. Und wir haben das machen es immer, dass wir unsere ganzen Vereinsmitglieder in die Planung des Turniers mit einbeziehen und hatten jetzt im Vorfeld sowieso schon mehrfach Turnierversammlungen extra gemacht mit allen Mitgliedern, die dazu Lust haben und habe dann sofort eine Versammlung einberufen, eine Turnierversammlung, um eben einmal alle zu informieren, weil im ersten Moment wusste ich auch nicht, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht, ne? Und musste dann einmal eben von dem Rest hören, ob sie dabei sind oder nicht. Weil irgendwie so eine Entscheidung müssen ja dann alle tragen und nicht eine Person alleine.
Also hatten Sie denn das versucht, das Veterinäramt mal zu kontaktieren? So nach dem Motto, ups, haben wir ja noch nie gekriegt. Warum? Was ist jetzt der Grund? Haben wir jemals irgendwas falsch gemacht? Das ist ja das, was man sich dann fragt. Also haben Sie da einfach mal angerufen und gefragt, schönen guten Tag, was ist los?
Nee, ich habe tatsächlich eine Mail geschrieben und die Dame von dem ersten Brief zum Kaffee, zum Turnier eingeladen. Weil ich gedacht habe, ich habe nichts zu verheimlichen und ich kann nichts verhindern, also nichts endgültig verhindern. Wenn dann was passiert, passiert's. Ich kann dann nur einschreiten und habe nie eine Antwort bekommen.
Gar keine. Und es kam auch keiner zum Kaffee.
Zumindest hat sich keiner bei mir gemeldet.
Aber das Turnier fand dann trotzdem statt. Wie?
Ja, genau. Aus dem Hintergrund, dass wir auch noch 50 Jahre geworden sind und unser 50-jähriges Jubiläum im Rahmen des Turniers mitfeiern wollten und dann gesagt haben, es ist, wie es ist, wir machen es jetzt einfach. Wir gehen das Risiko ein und hoffen auf das Beste.
Ihr habt ja ein richtig tolles Programm gehabt. Also ihr habt Sport bis Klasse M, aber ihr habt Kostümspringen war, glaube ich, auch dabei und auch von der Führzügelklasse Reiterwettbewerb. Also wirklich die ganze Bandbreite, so ein richtig schönes ländliches Turnier. Muss ich mir das so vorstellen?
Ja, absolut. Doch, wir sind auch immer stets bemüht, mit den kleinen Vereinen, den wir haben da und den wenigen Mitgliedern das Bestmögliche rauszuholen.
Und wie lief es denn am Ende? War man da schon so ein bisschen sensibilisiert? Jeder, der ankommt, du, sei besonders vorsichtig, wir sind hier unter Beobachtung. Oder lief es eigentlich entspannt wie immer?
Diesen Brief habe ich tatsächlich eingescannt und direkt bei FN Neon mit in die Teilnehmerinformation hochgeladen, damit auch jeder Reiter informiert ist. Und wir haben das natürlich auch über Social Media publik gemacht und immer wieder darauf hingewiesen, dass bitte alle Auflagen einhalten sollen und beachten sollen. Und ich hatte schon vom Grundsatz her das Gefühl, dass die Leute Rücksicht nehmen und auch sich so gegenseitig so ein bisschen im Blick haben.
Das heißt?
Ja, also wir hatten dann leider einen Fall. Natürlich in der letzten Prüfung am Sonntag, wie sollte es anders sein, war dann leider ein Mädchen, die sehr unzufrieden mit ihrem Pferd war und sehr ungerecht ihrem Pferd gegenüber wurde. Und da sind tatsächlich mehrere Leute dann eingeschritten, inklusive der Aufsichtsrichterin, die vor Ort war und haben sie dann auch des Turnierplatzes verwiesen. Aber ich weiß nicht, ob sonst vielleicht so schnell eingegriffen worden wäre, weil es sind gleich mehrere Leute eingeschritten und das fand ich besonders toll.
Das wollte ich sagen, das finde ich auch echt toll. Also ich meine, jeder weiß, wie einfach sich das theoretisch sagt, oh, wenn ich sowas sehe, da gehe ich aber hin, der erzähle ich einen. Aber wenn es denn so ist,
dann sagt man doch so, gibt's hier nicht richtige Abreiteplätze ungefähr. Aber das heißt, so ein bisschen positiven Effekt muss man ja sagen, so blöd das Schreiben erstmal war, scheint es dann gehabt zu haben, ja?
Ja, im Endeffekt, alle wollen doch Turniere, die auf dem Turnierplatz sind. Und dann muss man auch eingreifen, weil, ja, ich finde diese Briefe ganz schlimm, die das Veterinäramt dort verschickt. Aber genau das ist ja das, was das Veterinäramt im Endeffekt von uns will, dass wir eingreifen und hinschauen und nicht weggucken und weglaufen. Und von daher fand ich das schon cool, dass sie da alle eingegriffen haben und sofort reagiert haben.
Aber dann ist es ja genau so ein bisschen, wie Jan gesagt hat, ne? Also so einen kleinen positiven Effekt hatte es. Oder kann man jetzt sagen, wenn man mal so eine kleine Bilanz jetzt zieht, wie das auf den Pferdesport allgemein, auf die Motivation der Veranstalter und der Reiter wirkt, so nach dem Motto, oh, jawohl, wir machen weiter, aber anders? Oder ist es doch so, dass man für nächstes Jahr nochmal neu nachdenkt?
Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, normalerweise melde ich mein Turnier direkt nach Ende des letzten Turnieres an. Ich habe es noch nicht angemeldet, weil also ja, ich weiß jetzt halt auch nicht, wie die Geschichte mit diesen Mädchen ausgeht. Nichtsdestotrotz, sobald es ein Verein mit irgendwelchen Strafen trifft, werden alle Veranstalter drüber nachdenken, überhaupt noch ein Turnier zu veranstalten, weil das machen einfach Ehrenamtliche in ihrer Freizeit aus Leidenschaft. Und wenn die dann da plötzlich Strafen von 25.000 Euro kriegen, macht es halt keiner mehr. Und ja, ich habe noch ein paar Monate Zeit, mir das zu überlegen. Ich hoffe natürlich sehr darauf, dass wir weiter Turnier machen können. Aber ja, wenn das wirklich ernst wird und wirklich durchgezogen wird, werden wir kein Turnier veranstalten.
Oh, das ist klar. Das sind deutliche Worte.
Aber bisher musste noch keiner zahlen oder ist Ihnen zumindest nicht bekannt?
Ich weiß von nichts und ich hoffe auch, dass ich nichts kriege.
Gab es danach nochmal einen Austausch mit dem Pferdesportverband Weser-Ems? So nach dem Motto, wie ist es bei euch gelaufen oder irgendwie sowas? Oder?
Durch diesen Vorfall mit dem Mädchen waren wir im Kontakt, weil wir das natürlich melden mussten. Aber jetzt nicht explizit, ob noch irgendwas passiert ist oder so, sondern es war nur dieser eine Fall, den wir melden mussten, dann mit Zeugen. Und ja, mehr.
Nur zur Erklärung, wie läuft das? Vielleicht mal, wer das noch nicht erlebt hat, was muss man da melden? Was passiert dann?
Also theoretisch muss der LK-Beauftragte des Turniers das in seinen Bericht reinschreiben. Und bei uns war es aber so, dass die Aufsichtsrichterin auch noch einen extra Bericht eingeschrieben hat, aufgrund des Briefes, weil ich sie darum gebeten habe, das einmal zu tun, damit wirklich nachweislich auch ist, dass wir was getan haben und eingegriffen haben und reagiert haben. Und ja, das geht dann zur Disziplinarabteilung. Und inwiefern da jetzt irgendwelche Strafen, also ich bin zweimal angerufen worden und nach Zeugen gefragt worden, habe dann die Kontaktdaten durchgegeben. Die PSVWE hat sich auch innerhalb eines halben Tages dann bei den Zeugen gemeldet und mit denen telefoniert und die Aussage sozusagen aufgenommen. Und ja, jetzt warten wir ab.
Vielen, vielen Dank. Tolle Einblicke. Ich würde versuchen, es ist ja nicht aller Tage Abend und habt ihr euch korrekt verhalten gegen das Fehlverhalten Einzelner. Das gilt ja nicht nur im Pferdesport, das gilt allgemein für die Gesellschaft. Kann man nichts machen, aber man kann agieren und das habt ihr gemacht. Und insofern drücke ich doch euch allen die Daumen, dass die Motivation für das Turnier in Hohenböken 2027 dann doch trotz gelber Briefe wieder aufkommt.
Ja, wissen wir nicht. Wenn Sie nur die Briefe schreiben, ist ja nicht schlimm. Sollen Sie das machen, auch wenn wir für diese Briefe Geld zahlen müssen wohl, dann ist es halt so. Aber ja, damit kann ich dann noch leben. Aber mit 25.000 Euro wird es schwierig.
Ja, dann erstmal schönen Dank. Kann ich mich nur anschließen. Alles Gute fürs nächste Jahr und dann hoffen wir mal gemeinsam, dass es doch noch irgendwie was wird. Und dann erstmal danke Cora Wöpken, der ersten Vorsitzenden des Reitvereins Hohenböken. Und wir werden den ganzen Fall jetzt noch mit Pferdesport Deutschland besprechen, nicht Jan?
Jawohl, mit Dr. Henrike Lagershausen, denn die ist da zuständig, weil sie für die Tiermedizin und damit auch den Tierschutz bei der FN verantwortlich ist.
Tierschutz ist die große Überschrift, können wir alle unterschreiben, sind wir uns einig. Aber Anja, das kann man ja sagen, in Vorbereitung dieser Folge haben wir auch intern diskutiert. Ist das nun ein Schreiben des Veterinäramts, das sensibilisieren will oder ist es übergriffig? Ich ganz persönlich bin ehrlich gesagt eher clubübergriffig.
Ja, habe ich auch überlegt, vor allen Dingen, weil da ja von Ordnungswidrigkeiten die Rede ist, die noch gar nicht stattgefunden haben. Ne? Also ich kann das nicht so einschätzen, aber ich dachte, alter Falter, wenn ich sowas lese, hätte ich auf ein Turnier überhaupt keine Lust.
Ja, und keine Lust mehr haben können vielleicht ziemlich bald ziemlich viele Veranstalter, nicht nur im Oldenburgischen, nicht nur in Niedersachsen, sondern in ganz Deutschland. Denn, das hat unsere Recherche ergeben, das ist kein Einzelfall. Und wir haben ja nun auch gehört, dass der zuständige Pferdesportverband Weser-Ems und auch der Dachverband Pferdesport Deutschland das jetzt juristisch prüfen lassen möchte, um dann einfach mal von Veranstalterseite auch zu wissen, wofür bin ich denn verantwortlich? Wofür kann ich denn verantwortlich gemacht werden? Und was für Risiken lauern da für mich, wenn ich ein Turnier durchführen will? Dazu haben wir uns dann in Warendorf natürlich auch erkundigt und haben auf unsere Fragen folgende Antworten bekommen.
Ja, und zwar meint Pferdesport Deutschland, die haben das ja genau juristisch prüfen lassen, und die dortigen Juristen schätzen das nun folgendermaßen ein und sagen, Veterinärämter dürfen erst Auflagen erteilen, wenn eine konkrete Tierwohlgefährdung vorliegt. Also nicht so im vorauseilenden Gehorsam. Und hier hat eben keine konkrete Tierwohlgefährdung vorgelegen. Und vielmehr, schreibt Pferdesport Deutschland, suggeriere das Schreiben, dass Pferdesport eine konkrete Gefahr für das Pferdewohl darstelle. Also einfach schon mal so knallhart unterstellt. So, dann schreiben Sie, das zitiere ich jetzt hier mal, dem muss entschieden widersprochen werden. Da dies den gesamten Pferdesport betrifft, haben wir unsererseits ein Schreiben an die den Veterinärämtern übergeordneten Behörden versendet. Darin bitten wir ausdrücklich um ein zeitnahes persönliches Gespräch über die Haltung des Veterinäramtes zum Pferdesport. Da bin ich gespannt, wie dieses Gespräch ausgeht, muss ich wirklich sagen. Und dann schreiben Sie uns auch noch, das war auch eine unserer Fragen, sind denn nun die Veranstalter verantwortlich für die Richter, die sie dort einladen, weil die Richter ja denn ne, aufs Pferdewohl achten und auf dem Abreiteplatz gucken, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, dass das Pferdewohl eben nicht gefährdet wird. Und Pferdesport Deutschland schreibt, die Richter sind unabhängig, umgekehrt sind auch die Turnierveranstalter nicht verantwortlich für das Handeln von Richtern.
Okay, also das ist der Part, der die Richterinnen und Richter betrifft. Aber ich als Turnierreiter, als Turnierreiterin, was ist denn jetzt meine Pflicht oder was habe ich unterschrieben, wenn ich genannt habe? Dazu klärt uns auch noch einmal Pferdesport Deutschland auf. Zitat: Die primäre Verantwortung für ein Pferd liegt bei seinem Reiter bzw. beim Pferdehalter, sei es auf dem Turnier, auf dem Weg dahin oder zu Hause. Die Turnierveranstalter sind ihrerseits in der Pflicht, einen pferdewohlgerechten Wettkampfbetrieb zu schaffen und sicherzustellen. Zitat Ende. Da sind wir also wieder bei dieser Geschichte Wasser. Also diese Basics, die ja eigentlich selbstverständlich sind. Und dann wollten wir natürlich auch wissen, das hat Cora ja auch gesagt, sie hätte sich so ein Filmverbot auf Turnieren gewünscht, auch weil eben, sie hat immer von Medien gesprochen, sie meint sicherlich die sozialen Medien da. Und das wollten wir jetzt auch wissen. Also kann ein Dachverband, ein Sportverband ein Filmverbot, ist ja doch eine Einschränkung, fordern? Dazu sagt die FN, Zitat, Filmverbote auf Turnieren sind nur bedingt durchsetzbar und auch nicht zielführend. Wir wollen einen transparenten Sport, darum sprechen wir uns ganz klar gegen Verbote aus. Zitat Ende.
Ja, muss ich sagen, finde ich eigentlich auch gut, ne? Wenn man erstmal anfängt, gerade wir als Journalisten, wenn es heißt, hier dürft ihr nicht hin und hier dürft ihr nicht sagen und hier dürft ihr nicht filmen, da ist man ja schon, ich glaube, mit Recht misstrauisch. Also erst recht misstrauisch.
Auf jeden Fall. Und ich bin ja nun irgendwie nebenberuflich auch noch der Präsident der Internationalen Pferdesportjournalisten-Assoziation. Und da ist zum Beispiel so etwas, was wir durchgesetzt haben. Es gibt ja Bereiche, wo das Publikum auf Turnieren, jetzt auf internationalen Turnieren, nicht hin kann. Zum Beispiel gibt es einen Abreiteplatz in Aachen, der ist hinter einer Hecke, nicht weil man was verstecken will, sondern das ist einfach so ein Trainingsplatz, wo die Leute dann auch außerhalb der normalen Zeiten reiten können. So, der muss aber öffentlich zugänglich sein, presseöffentlich. Das heißt, zumindest wir als Journalisten dürfen dahin. Das ist ganz wichtig. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, das ist jetzt vom Weltreiterverband, aber in die Richtung dessen, was uns Pferdesport Deutschland gesagt hat, nämlich wir wollen einen transparenten Sport.
Ja, und da gehört es dazu, dass man Videos machen darf. Also die meisten werden ja auch privat verwendet, aber eben genau, wenn da nichts drauf ist, wo man für kritisiert werden könnte, dann hat man ja eigentlich auch kein Problem. Aber wir haben uns deshalb gedacht, wir widmen uns jetzt mal diesen mehr oder weniger deutlich ausgesprochenen Vorwürfen an sich, nämlich, dass der Turniersport grundsätzlich unter Tierschutzgesichtspunkten kritisch zu betrachten sei. Und ob das so ist und was von Verbandsseite dagegen getan wird oder was wir tun können, was jeder Einzelne auch tun kann. Und das wollen wir jetzt mit einer kompetenten Gesprächspartnerin besprechen, nämlich mit Dr. Henrike Lagershausen von Pferdesport Deutschland. Einige von euch werden sie aus unserer Folge zur GOT übrigens gerne nochmal nachhören bei Erzähl mir was vom Pferd.de. Also aus dieser Folge werdet ihr die eventuell schon kennen. Sie ist Leiterin Veterinärmedizin und Tierschutz. Hallo nach Warendorf.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung, der ich natürlich gerne gefolgt bin. Vielleicht kann ich direkt sagen, ich bin auch früher in Hohenbögen geritten. Ich weiß nicht, ob wir uns da begegnet sind, aber ich habe es in sehr guter Erinnerung. Typisches ländliches Turnier, wo man einfach gerne mit Pony und Pferd hingefahren ist.
Na, dann gehen wir doch systematisch dieses Schreiben mal durch. Da wird ja auf die Einhaltung der Leitlinien zum Umgang und zur Nutzung von Pferden unter Tierschutzgesichtspunkten verwiesen. Dann soll zum Beispiel ausreichend Wasser den Pferden zur Verfügung stehen. Die Pferde sollen körperlich in der Lage sein, die Aufgaben zu erfüllen. Anzeichen von Stress, B- und Überlastungssituationen sollen beachtet werden. Wie ist das zu verstehen? Ein Turnier ganz ohne Stress ist ja schwer vorstellbar, gerade so bei jungen Pferden, wenn die das noch nicht so gewohnt sind. Aber ist denn Stress wirklich so schlimm? Also das erscheint ja an diversen Stellen, auch in dem Schreiben. Und ein junges Pferd in seiner ersten Reitpferdeprüfung, das hat natürlich ein bisschen Stress, das ist nicht zu verhindern. Also es wäre zumindest unsere Einschätzung. Ist dieses Stressargument nicht salopp gesagt der Killer für eigentlich jede Beschäftigung mit dem Pferd, die über das Füttern auf der Weide hinausgeht?
Ja, tatsächlich, das Thema Stress, und ich glaube, in dem Schreiben ist es sogar erheblicher Stress als Zitat, ne, ist dort geschrieben worden. Und man muss einfach sagen, Stress gehört zum Leben dazu, auch zu einem Pferdeleben. Man hat Stress und nennen wir es mal Herausforderungen, es wird aber eben immer als Stress genannt, gehört zum Leben dazu, auch eines Pferdes in der Herde, sich mit Artgenossen auseinandersetzen, aber natürlich auch der Umgang mit dem Menschen. Da ist dann ja immer die Frage, die Abgrenzung, was ist Eustress, was ist Distress, ne, was ist jetzt positiver Stress oder negativer Stress? Und wichtig ist dabei einfach, dass das natürlich die Anpassungsfähigkeit des jeweiligen Pferdes nicht übersteigt. Und da ist jeder Reiter, Trainer in der Verantwortung, sein Pferd eben an die verschiedenen Situationen zu gewöhnen. Das geht schon mit dem Hufegeben los als Fohlen, mit dem Anbinden. Das sind die ganz normalen Lernschritte eines Pferdes, die es absolvieren sollte. Und es ist wissenschaftlich gut bewiesen, dass Pferde sich unheimlich gut habituieren, das heißt sich anpassen können, sich gewöhnen können an Transport beispielsweise. Da ist dann natürlich bei den ersten Transporten geht der Cortisolspiegel erstmal hoch und das flacht sich dann aber mit der Erfahrung des Pferdes immer weiter ab. Genauso auch, wenn die Pferde das erste Mal in eine Führmaschine kommen oder aber wenn sie das erste Mal geritten werden. Das sind natürlich Momente im Leben eines jungen Pferdes, die sind neu, die sind erstmal aufregend und die sind auch sehr individuell. Das wissen wir, die mit Pferden umgehen ja alle selber, dass jedes Pferd auch anders reagiert und dass man dann natürlich sein Vorgehen auch anpassen muss an das individuelle Pferd. Das ist total wichtig. Aber unterm Strich können sich Pferde an sehr, sehr viele Situationen, die im Leben eines Reitpferdes vorkommen und auch eines Turnierpferdes unheimlich gut dran gewöhnen. Und es kommt eben darauf an, dass man das behutsam macht, dass man das Pferd zur ersten Reitpferdeprüfung möglichst auf einem Turnier wie in Hohenbögen, also nah dran, kurze Wege, einmal hinfahren, vielleicht sogar auch einfach mal nur mitnehmen und das Pferd da mal rumschauen lassen, ein bisschen grasen lassen, ein bisschen bewegen mit einem erfahrenen Kumpel zusammen, dass man da einfach eine positive Erfahrung schafft und darauf kommt es einfach an. Und dieser Stress, der da genannt ist, dass Pferde nicht überfordert werden dürfen, das ist ja auch genau das, was bei uns im Regelwerk absolut festgelegt ist. Die LPO kann man, glaube ich, mit Fug und Recht als Tierschutzregelwerk benennen, denn da sind all diese Regelungen, die eben auch in den Leitlinien zum Umgang und zur Nutzung von Pferden niedergelegt sind, zum Tierschutz im Pferdesport, die sind ja alle da umgesetzt und explizit werden die Pferde da geschützt, auch vor Überforderung. Das heißt, Pferde, die den Anforderungen dort vor Ort nicht gewachsen sind, die sind zu disqualifizieren.
Es gibt ja ein Regelwerk. Das fand ich so befremdlich an diesem Schreiben. Ich finde, wenn man das liest, hat man den Eindruck, der Reitsport macht erstmal gar nichts. Und wir müssen da von Seiten der Veterinärmedizin, der Amtlichen einschreiten. Also wenn man weiterliest, ja, kranke, abgemagerte, das steht da wirklich so, oder Tiere mit Amputation, da wird dann auch noch irgendwie darauf hingewiesen, welcher Paragraph Tierschutzgesetz das ist, sollen umgehend abgesondert werden. Ich meine, das ist doch ein No-Brainer. Oder, oder lesen wir das jetzt hier im erhöhten Empörungsmodus, dass wir den Kern irgendwie nicht mehr verstehen?
Das ist schon so amtsdeutsch, klar. Und ich sehe das auch absolut abgebildet. Bei uns in den Teilnahmebeschränkungen in der LPO, Paragraph 66, da ist ja im Prinzip alles drin enthalten. Es gibt noch weitere Tatbestände im Paragraph 920, die das genau diese Dinge ansprechen, genauso wie Blut am Pferd, der Umgang damit, das ist ja alles bei uns total explizit geregelt. Und man muss eigentlich sagen, aus meiner Sicht, jeder, der sich einem Turnier stellt und sagt, ich möchte jetzt mal eine Lernzielkontrolle haben, ich möchte mich dem Richterurteil stellen, ich zeige mich in der Öffentlichkeit, ich bekenne mich zur LPO mit meiner Jahresturnierlizenz und weiß, dass ich da Pferdekontrollen, Medikationskontrollen, Ausrüstungskontrollen, Verfassungsprüfungen, das weiß ich ja alles als Reiter, der zum Turnier fährt. Also eigentlich ist es ja genau umgekehrt. Der, der sich auf einem Turnier vorstellt, das ist ja auf Grundlage des Tierschutzes. Also ich präsentiere mich in der Öffentlichkeit und möchte eigentlich wissen, wo stehe ich mit meinem Pferd.
Aber das muss doch das Veterinäramt auch wissen. Warum schreiben die das dann?
Das ist die gute Frage. Also gegen diese pauschale Vorverurteilung, da widersprechen wir entschieden und sind natürlich da ganz anderer Meinung, dass der Amtstierarzt oder das Kreisveterinäramt zuständig ist für die Kontrolle, das steht total außer Frage. Und wir sind auch sehr dafür, dass da ein ganz respektvoller, guter Austausch möglichst schon im Vorfeld, dass man wirklich sich auch mit dem Veterinäramt in Verbindung setzt. Man muss ja auch gemäß FIFA-Verkehrsverordnung das Turnier anzeigen, mindestens 4 Wochen vorher. Das heißt, dem Amt muss das Datum des Turniers vorliegen, weil sie da einfach für die Überwachung zuständig sind, auch für Lebensmitteldinge zum Beispiel. Das steht völlig außer Frage, dass sie da auch Befugnisse haben. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich total entschieden gegen diese pauschale Vorverurteilung, weil einfach zwischen den Zeilen hier in eines solchen Schreibens, da steht einfach, eigentlich wollen wir das nicht. Vielleicht, da gebe ich Ihnen total recht, dass die Veranstalter davon total abgeschreckt werden, obwohl man muss sagen, die Punkte, die wir jetzt schon angesprochen haben, völlig selbstverständlich sind für den Pferdesport auf einem Turnier.
Ich wollte gerade sagen, für diejenigen, die das Schreiben noch nicht gelesen haben, und das dürften doch 100% der Hörerinnen und Hörer sein oder 98,5%, vielleicht gehen wir noch mal schnell die Punkte durch, bevor wir zur allgemeinen Einschätzung kommen, die du jetzt ja schon angesetzt hast. Das geht ja noch weiter. Verletzte Pferde, die durch unsachgemäß im Maul-Kopf-Bereich auffallen und solche, die durch Gerte-Sporen oder sonstige Hilfsmittel oder Ausrüstung Verletzung zugefügt werden oder wurden, müssen auch abgesondert werden.
Natürlich gibt es auch Verletzungen, beispielsweise im Maulbereich, die wurden bereits zu Hause zugefügt und werden dann in einer Pferdekontrolle erst dem Turniertierarzt, der Turniertierärztin gewahr. Und dann gibt es natürlich eindeutige Regeln, wie damit umzugehen ist. Das Paragraph 66.6.6, Verletzungen im Einwirkungsbereich, genauso auch Sporenverletzungen im Schenkelbereich, die schon zu Hause zugefügt wurden, also es muss nicht auf dem Turnier passiert sein, da sind die Pferde ganz eindeutig nicht teilnahmeberechtigt und zu disqualifizieren.
Also Sie sagten ja auch eben, das Veterinäramt hat durchaus das Recht, das zu kontrollieren, aber das verstehe ich ja so, dass die eigentlich diese Verpflichtung dem Veranstalter überhelfen wollen, ne? Also der Veranstalter soll dafür sozusagen zuständig sein, dass das alles nicht passiert, bis hin dazu, dass ein Sattel passt.
Ja,
also, wie soll das denn funktionieren können?
Darüber bin ich tatsächlich auch gestolpert und da haben wir uns auch die Frage gestellt, was liegt eigentlich in der Verantwortung des Veranstalters? Der ist auch gemäß LPO dazu verpflichtet, die Rahmenbedingungen für die pferdegerechte Durchführung eines Turniers zu schaffen, ganz klar. Da muss er sich an die LPO halten. Und auf der anderen Seite ist er aus unserer Sicht nicht dafür verantwortlich, dass die da nur mit perfekt ernährten Pferden aufs Turnier kommen, dass der Hufbeschlag passt, sondern das sind ja Dinge, das kann der Veranstalter doch gar nicht in seiner Verantwortung haben. Es liegt dann in der Verantwortung der Menschen vor Ort, die da zuständig sind, das qualifizierte Personal, diese Pferde dann zu identifizieren und entsprechend zu handeln. Aber er kann ja nicht im Vorfeld dafür die Hand ins Feuer legen, dass jeder Sattel 100%ig passt. Und der Veranstalter ist auch nicht in der Pflicht, zu überprüfen, ob die Ausrüstung passt, sondern der Richter auf dem Vorbereitungsplatz, wenn da etwas nicht in Ordnung ist, dann muss er das ansprechen, ganz klar. Aber der Veranstalter kann ja solche Dinge nicht im Vorfeld schon ausschalten.
Was wäre denn da jetzt die Reaktion eines Veranstalters in Ihrer Einschätzung? Sollte man sagen, das kann ich nicht leisten und bitte, wenn Sie kontrollieren wollen, dann kommen Sie gerne mal vorbei und tun das? Oder was wäre die Reaktion?
Tatsächlich, je nachdem, wie vielleicht auch wie vorbelastet das Verhältnis schon ist mit dem Veterinäramt, würde ich schon jedem Veranstalter empfehlen, sich entweder beim jeweiligen Landespferdesportverband zu melden oder auch bei uns, bei Pferdesport Deutschland, weil wir da definitiv super gerne Unterstützung bieten, auch in der Kommunikation, dass wir da vermitteln. Und das Wichtigste unserer Erfahrung nach ist wirklich Gespräch. Also Kommunikation auf Augenhöhe, respektvoll sich zusammensetzen, einmal alle an einen Tisch und überlegen, okay, worum geht's hier eigentlich genau? Was ist das Ansinnen? Was ich so immer mehr mitnehme, ist, dass die Veterinärämter natürlich auch sehr viel Sachen auf dem Tisch haben und gerne einfachen Vollzug machen wollen. Die wollen gerne dahin kommen, eindeutig hier meine Anordnung, Punkt 1, 2, 3 wurde nicht erfüllt, einfach, zack, dann sind die schnell fertig mit ihrer Arbeit. Also dann sind sie einfach effizienter in ihrem Tun und müssen nicht so viel diskutieren, nicht so viel abwägen. Und deswegen ist es aus unserer Sicht oft erfolgsversprechend, wenn man sich mit denen wirklich an einen Tisch setzt und sagt, so, jetzt reden wir hier mal. Wir sind eigentlich alle an derselben Sache interessiert, nämlich an einem pferdegerechten Sport. Und wir können uns eigentlich gegenseitig den Rücken stärken und müssen uns nicht in den Rücken fallen. Und so bis jetzt gehen wir da so nach so einem Hotspot-Prinzip vor und unterstützen wirklich die Veranstalter und die Landesverbände, die mit uns da Kontakt aufnehmen und versuchen da eben zu vermitteln und diese Gespräche zu organisieren. Und in der Regel funktioniert das gut.
Ja, ich finde es gut, dass du dafür plädierst, zu sprechen. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Stichwort Gesprächsbereitschaft. Also da steht drin unter anderem, und ich lese das so Einspruch oder Nachfrage sinnlos, Zitat, es genügt die Möglichkeit einer Leidensverursachung. Die Möglichkeit einer Leidensverursachung steht ja quasi immer, Klammer zu. Die Behörde muss auf den Schadenseintritt nicht warten und weiter. Steht dann, man habe also eine Abwägung durchgeführt, öffentliches Interesse versus persönliches Interesse, sprich das des Veranstalters, Zitat, dabei sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass die Interessen der Öffentlichkeit überwiegen und ihre persönlichen Interessen zurückstehen. Das lese ich wie Sätzen 6, versuch gar nicht erst anzurufen. Ja. Schwierig, oder?
Ja, definitiv. Und natürlich haben wir da auch, ist da auch unsere Juristin im Boot, die das einschätzt. Und es gibt definitiv mehrere Eskalationsstufen und das erste ist ein Gespräch. Und wenn das nicht funktioniert und da auch vielleicht keine Gesprächsbereitschaft besteht oder man vertröstet wird auf den Herbst, wenn eigentlich alles schon gelaufen ist, auch das kommt vor, dann geht man weitere Stufen. Und da denkt man dann an die Politik und an die Landespolitik. Und da haben wir definitiv so ein paar Schritte, die man da gehen kann, wo man dann den Veranstalter unterstützen kann und auch den Landesverband. Weil natürlich wir sagen, also auch unsere Juristin sagt, es braucht eine konkrete Gefahr und die wird hier nicht argumentiert. Also nicht so verargumentiert, dass wir der folgen können, sondern wir sagen ganz entschieden, das ist hier definitiv nicht gegeben. Also die Grundlage für diese Anordnung besteht nicht. Diese konkrete Anordnung im Vorfeld präventiv auf der Grundlage, dass es eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass hier Verstöße gegen das Tierschutzgesetz passieren, sagen wir entschieden nein.
Das wäre vielleicht dann auch eine Frage fürs Verwaltungsgericht unter Umständen.
Auch das ist dann eine in der Eskalationsleiter definitiv irgendwann dran.
Aber wenn man jetzt mal einen Schritt zurückgeht und sagt, dazu möchte man es ja eigentlich gar nicht kommen lassen, dann fragt man sich ja so ein bisschen, warum ist das so? Also diese Schreiben nehmen ja zu. Also ich habe erfahren von einer sozusagen Ponyhofbesitzerin, die ihre Ponys zur Messe mitnehmen wollte und sich vorher mit dem Amtsveterinär auseinandersetzen musste, dass die Besucher die Ponys eigentlich nicht streicheln durften. Da musste vorher umfangreich nachgewiesen werden, dass das Schulpferde sind und dass die Streicheln gewohnt sind, also dass das nicht zu Stress führt. Also ist das nicht eigentlich alles ein Zeichen dafür, dass man von Seiten der Veterinärämter Pferdesport in der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht mehr will, um das jetzt mal zuzuspitzen?
Tatsächlich. Also man könnte das schon als Agenda wahrnehmen. Und diese, ich nenne es jetzt nochmal bewusst Einzelfälle, die immer mehr werden, die sind uns natürlich auch bekannt, aber die Einschläge werden definitiv mehr. Und wie schon gesagt, zwischen den Zeilen dieser Schriftsätze liest man eigentlich, wir wollen das eigentlich nicht. Wir wollen euch Steine zwischen die Beine schmeißen und ja, auch Jan sagte, die Veranstalter verlieren dann natürlich auch die Lust.
Empfehlen Sie denn den Veranstaltern, jetzt nicht auf so ein Schreiben zu warten, sondern präventiv, wenn die sowas vorhaben, da mal anzurufen und sagen, komm, trinken wir mal einen Kaffee zusammen und gehen alles mal durch, was an Einwendungen kommen könnte. Haben Sie dazu auch Materialien, die Sie Veranstaltern in die Hand geben können, wo die genau abhaken können? Was ist sozusagen irgendwie außerhalb jeglicher Diskussion, dass man fairen Wasser zur Verfügung stellt? Darüber braucht man, glaube ich, nicht reden. Andere Dinge, da fragt man sich natürlich.
Also definitiv, das macht schon Sinn, vor allem je nachdem, wie das Verhältnis vielleicht auch schon mal war oder wenn vielleicht auch ein Zuständigkeitenwechsel, Generationenwechsel in dem jeweiligen Veterinären stattgefunden hat und man die Person noch nicht kennt, empfehlen wir definitiv vorab schon mal Kontakt aufzunehmen, sagen, wollen wir uns vielleicht einmal treffen oder wollen wir wenigstens telefonieren, vielleicht auch ja, neuralgische Punkte oder Punkte, die man selber als Veranstalter so auf der Agenda hat, wo man vielleicht noch besser werden kann, die auch offen anzusprechen, mit vielleicht einer Aussicht auf Optimierung. Und wenn man dann auch bei größeren Turnieren angelangt ist, macht es auch Sinn, sich einmal auf dem Veranstaltungsgelände zu treffen, das Veterinäramt einzuladen, zu sagen, wir wollen hier einmal über den Platz gehen. Das haben wir zum Beispiel hier auch selber in Warendorf gemacht, dass wir da ganz proaktiv auf das Veterinäramt zugehen, sagen, wir wollen hier einmal die verschiedenen Punkte abklären, sagen, wie unsere Einschätzung ist, auch danach fragen, wie die Einschätzung des Veterinäramtes ist. Und das ist in der Regel wirklich hilfreich und gut. Und auf die Frage der Materialien, tatsächlich ist es so, dass das doch sehr individuell ist und es da jetzt nicht so das Patentrezept gibt. Allerdings haben wir jetzt in diesem Jahr einen Arbeitskreis aufgesetzt, der sich mit der Auslegung der Leitlinien befasst. Also der ist breit aufgestellt. Da sind auch ehemalige Amtstierärzte, auch Ministeriumsmitarbeiter dabei, also verschiedene Expertisen unter einen Hut gebracht, wo es auch um das Thema amtstierärztliche Kontrollen geht, aber auch Übernachtungsturniere. Also vor allem diese Turnierthemen stehen da jetzt im Fokus. Und da ist jetzt gerade ein Papier in der, ja, in der fast, also noch im Entwurf, aber fast fertiggestellt zum Thema amtstierärztliche Kontrollen, weil der Ruf danach aus der Praxis eben war, einfach diese Information, was sind eigentlich die Befugnisse des Amtstierarztes, was sind die rechtlichen Hintergründe, was darf der auch nicht, wo sind da Grenzen gesetzt und auch zum Vorgehen. Also wie kommuniziert man da korrekt, was sollte ich tun als Veranstalter und auch was tun, wenn die Kommunikation schiefläuft und man da in einen Konflikt gerät. Also dieses Papier wird es demnächst geben, das wird über unsere Landesverbände dann auch verteilt an Veranstalter, Richter und Turniertierärzte. Das ist im Prinzip eine Handreichung zum Vorgehen, die sicherlich nicht den individuellen Einzelfall abbildet, aber doch vielen einfach nochmal klar macht, wie ist da eigentlich der rechtliche Hintergrund, was sind die Befugnisse, wie gehen die Amtsärzte vor, die müssen eben nicht sich an den Hergang einer LPO-Pferdekontrolle halten, die können andere Kontrollmaßnahmen machen, damit auch der Veranstalter das überhaupt erstmal weiß, was darf der, was darf der nicht. So, das ist jetzt so erstmal der erste Schritt eines Papiers, wird nicht alle retten und trotzdem ist es erstmal so eine allgemeine Information für die Veranstalter. Im Einzelfall konkret ist es immer besser, wirklich ja, Hotspot-orientiert, so nennen wir das, dass die sich bei uns melden und dass wir dann im Einzelnen abstimmen, okay, wo hakt es, wo ist eigentlich das Problem und wie können wir da zu einem guten Konsens und einem guten Kompromiss kommen.
Noch eine kurze Frage zu den Übernachtungsturnieren und den Leitlinien und der Striktheit, mit der die umgesetzt werden müssen. Ist das was einem Veranstalter, ich denke jetzt auch gerade an die Bundeschampionate in Warendorf, mit Hunderten von Pferden, die dort übernachten, die ja eigentlich in gängige Turnierboxen sozusagen, ein Großpferd ist eigentlich laut den Leitlinien da nicht richtig aufgehoben?
Tatsächlich, die Pferdesport Deutschland, ehemals FN, wir haben die Leitlinien zum Tierschutz im Pferdesport mit erarbeitet und das waren schon krasse Verhandlungen und wir haben natürlich uns dafür eingesetzt, dass Veranstaltungen, die müssen weiter machbar bleiben. Wir können nicht freie Bewegung garantieren für die Pferde auf Veranstaltungen. Das war so eine große Forderung der anwesenden Tierschutzverbände, was aus unserer Sicht dem Tierschutz eher entgegenspricht, wenn da fremde Pferde auf irgendwelchen fremden Koppeln durcheinander rennen, die so dann der Platzbedarf, also am Ende muss es irgendwie auch durchführbar sein. Und da war eben der kleinste gemeinsame Nenner das, was jetzt da in den Leitlinien steht, sodass eben grundsätzlich auch auf Veranstaltungen, dass da auch die Leitlinien zur Pferdehaltung Gültigkeit haben. Da steht ja eben insbesondere auch im Hinblick auf die Boxengröße. Und ja, das heißt, über kurz oder lang, besser über mittelfristig mindestens, müssen mindestens ein Teil der Boxen diesen zweimal wieder Risteur zum Quadrat entsprechen. Da sind auch schon viele Veranstalter auf dem Weg. Jetzt gibt es natürlich auch gerade viele internationale Veranstalter. Wenn man da an Hamburg denkt, an Wiesbaden, da ist einfach der Platz gar nicht da, um für alle Pferde diese großen Boxen vorzuhalten. Dann kommt es natürlich auch darauf an, aus unserer Sicht, wie lang sind die Pferde da in den Boxen, wie viele Übernachtungen betrifft das? Kann man da von einer vorübergehenden Haltung noch sprechen? Also da sind viele Dinge, die man da besprechen muss. Und gerade im Hinblick auf diese, auf das zweimal wieder das Risteur zum Quadrat, macht es Sinn, mit dem Veterinäramt wirklich gemeinsam nach gangbaren Wegen zu suchen, wie man da gerade für besonders große Pferde Lösungen schafft, dass man vielleicht einen entsprechenden Anteil an größeren Boxen vorhält. Und da, wo es möglich ist, dann mittelfristig die Boxgröße auch anpasst, weil mittlerweile gibt es Zeltboxen, die größer sind.
Genau, und das bedeutet dann, dass so ein Übernachtungsturnier für einen normalen Reiter wäre schon irgendwie allein die Box 250 kostet und in Zukunft 500. Also das ist alles eigentlich gar nicht mehr darstellbar, weder für Veranstalter noch für Reiter.
Tatsächlich ist es ja jetzt schon so, dass mehrere, also zahlreiche Reiter, die wissen, ihr Pferd braucht eine größere Box, die wissen das, dass der dann besser zurückkommt, die buchen auch schon eine Doppelbox, nur dann sind halt gleich zwei Boxen, also da ist ja dafür ein Pferd, das Pferd Zweierboxen belegt sozusagen, das ist ja auch keine Lösung für größere Pferde, dass man dann immer eine Doppelbox nimmt, da kommt dann noch Stabilitätsfragen kommen dazu, Verletzungsgefahren, all diese Dinge, also es macht schon Sinn, dann wirklich für den jeweiligen Turnierort zu überlegen, was ist hier die Lösung, worauf können wir uns auch mit dem Veterinäramt einigen, um dann zu einem Kompromiss zu kommen. Und dann kommt es natürlich, also es gibt da ja auch eine, ein Positionspapier der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz, wo tatsächlich ein bisschen so suggeriert wird, als würde ein Großteil der Pferde viele Nächte am Stück im Jahr auf Turnieren übernachten. Und das ist ja einfach faktisch falsch. Also der allergrößte Anteil der Pferde in Deutschland gehen auf Turnieren wie in Hohenböken und die übernachten niemals in einer Box, sondern sie fahren dahin, haben ihren Einsatz und dann werden sie wieder nach Hause gefahren. Und diese Fahrt ist auch häufig nicht länger als eine halbe Stunde, vielleicht mal eine Stunde. Das sind ja diese typischen Turniere im Umfeld. Und ein kleiner Teil an internationalen Turnierpferden, die übernachten häufiger mal mehrere Tage, ja. Aber auch da ist es ja so, dass wir, wenn wir jetzt Springen, Dressur, Vielseitigkeit angucken, auch die Vielseitigkeit sind die Dressurpferde, das nur wenige Male im Jahr überhaupt vorkommt. Und dann haben wir sicherlich eine Gruppe an Springpferden, das muss man sagen, die sind mehr unterwegs, ja. Und da muss man dann vielleicht auch nochmal nach besseren Lösungen finden. Die sind natürlich auch top gemanagt. Ne? Die Pfleger kennen ihre Pferde so genau. Die wissen ganz genau, welches Pferd was braucht. Und das wird auch oft verkannt, ne? Dass die so individuell gemanagt werden, dass die total auf die individuellen Eigenheiten der Pferde eingehen und versuchen wirklich es den Pferden so angenehm wie möglich zu machen. Und die Pferde, also sie, wenn ich durchs Stallzelt mal gehe, bin ich immer total beeindruckt, wie die Pferde da in den Boxen liegen und wirklich regenerieren. Das sind Top-Sportler, die sind daran gewöhnt und die können das. Wenn sie das nicht könnten, wären sie da wahrscheinlich gar nicht.
Das ist tatsächlich etwas, was ganz viele Top-Sportler mir sagen, wenn die einen Nachwuchswert haben. Und man sagt so, Mensch, den habe ich jetzt gesehen, was ist denn das für einer? Da kommt wirklich bei ganz vielen Leuten im zweiten Satz, und weißt du was, der geht in die Box, legt sich hin und pennt. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium für ein Sportpferd. Und das ist durchaus nicht nur bei den Pflegerinnen und Pflegern, sondern eben auch bei den Reiterinnen und Reitern vollkommen das Thema. Plus, ich weiß auch von vielen, die sagen, die Pferde gehen gerne aufs Turnier. Das wird einem ja auch immer nicht geglaubt, weil die da eigentlich so einen Rundum-Wohlfühlservice haben. Ja, mag sein, dass die Box ein bisschen klein ist, aber die gehen viermal grasen, die werden nochmal Schritt geführt. Also die sind so viel unterwegs, das sieht man ja auch auf allen großen Turnieren, dass da selbst bei Hallenturnieren noch Möglichkeiten geschaffen werden, dass die Pferde irgendwie möglichst viel in Bewegung draußen sind. Nicht in freier Bewegung, aber sie sind auf jeden Fall mit ihrer Bezugsperson unterwegs. Und das ist sicherlich ein Argument, dass man dann bei der entsprechenden Behörde, dem entsprechenden Amtsveterinär, der Amtsveterinärin vorbringen könnte.
Ja. Und jetzt noch, vielleicht nochmal im Hinblick auf die Leitlinien. Da steht ja eben, wenn jetzt freie Bewegung nicht gewährt werden kann, muss man entsprechend für Ausgleich sorgen. Und genau das, was du gerade erwähnt hast, das ist ja dieser, ne, dass man versucht, die Pferde zu führen, zu beschäftigen. Manchmal ist man ja eher gerade irgendwie so auf Championaten, wenn die Reiter dann auch nur ein Pferd mithaben, dass man sagt, jetzt lasst euer Pferd doch auch mal einfach in der Box stehen. Ne? Die sind dann so fokussiert auf dieses eine Pferd, um dem komplett das volle Wellnessprogramm zu geben, wie du gesagt hast. Dass das schon sehr gut umgesetzt wird, auch das, was in den Leitlinien steht, eben dafür Ausgleich zu sorgen.
Vielen herzlichen Dank. Wir denken an Hohenböken. Das war aus Warndorf zugeschaltet Dr. Henrike Lagershausen.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Wiederhören. Tschüss.
Ciao.
Okay, wir fassen zusammen. Ein gelber Brief kommt, 25.000 Euro, Verunsicherung. Das Turnier findet statt, eigentlich unauffällig. In der letzten Prüfung kommt es dann doch zu einer Situation, die man sich als Veranstalter und ehrlich gesagt auch als Turnierreiterin und Turnierreiter nicht wünscht, nämlich dass jemand seinem Pferd gegenüber ungerecht ist. Aber auch da geht es jetzt immer weiter. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist diese Grundhaltung des Veterinäramtes falsch oder finden wir die falsch oder finden wir sie richtig oder sind das gar nicht die Kategorien, die man da anbringen kann? Was meinst du, Anja?
Also ich finde, dieses im Vorhinein zu unterstellen, dass alles ganz schrecklich kommen wird, das finde ich, muss ich ehrlich sagen, ein großes Problem. Ansonsten glaube ich, ist das schon ein so ein bisschen berechtigter Warnschuss. Wir haben von Cora ja auch gehört, als diese Reiterin dann ungerecht wurde, da haben auch gleich ganz viele gesagt, hey, so nicht. Also das heißt, da war große Einigkeit und ich muss sagen, ich habe das auch mal erlebt. Das ist wirklich einige Jahre her. Ich glaube, da hat sich das Mindset inzwischen, und das ist gut so, ein bisschen geändert. Da habe ich auch mal auf dem Abreiteplatz springen einen Reiter ganz grob werden sehen gegenüber seinem Pferd. Ich glaube, das war irgendwie ein L- oder M-Springen, weiß ich nicht mehr genau. Und das war heftig. Und ich bin ziemlich schreiend auf diesen Abreiteplatz springen gelaufen. Und gar keiner hat mich unterstützt. Der hat mich bloß angeguckt, ist dann in den Parcours eingeritten. Der zuständige Richter, den habe ich dann gesucht. Der stand sogar dort in der Nähe. Der sagt, er hätte das nicht gesehen. Das war aber wirklich, das war so heftig, das war für alle gesehen. Alle anderen haben sich weggedreht. Und wenn es das nicht mehr gibt, dann glaube ich, hat das Veterinäramt sogar ein bisschen was richtig gemacht.
Ja, bin ich genau bei dir. Also ich habe mich an eine Situation erinnert gefühlt. Da waren wir mit unserer jüngsten Tochter auf dem Turnier und das war ein A-Stilspringen. So. Und da war ein Kind, 10, 12 Jahre, keine Ahnung, und ritt einen Schecken, der sehr viel Weiß hatte. Beziehungsweise, muss man sagen, sehr viel Rosa. Und zwar da, wo die Sporen waren. Und ich sag mal, eine ehrgeizige, entweder Mutter oder Trainerin, kann man sich alle vorstellen, wie die da schreiend am Abreiteplatz, normal, so. Also die unangenehme Art und Weise, die gibt's ja. Die gibt's auf jedem Turnier, jedes Wochenende, müssen wir uns nichts vormachen, so. Und dann haben wir der aufsichtsführenden Richterin gesagt, schauen Sie mal, das ist jetzt wirklich schon fast 10 Jahre her, würde ich denken, aber trotzdem, schauen Sie mal, dieser Schecke da an den Seiten, Sie kennen die Diskussion, die gab es ja vor 10 Jahren auch schon, nur nicht so intensiv wie jetzt. Ist das so schön? Finden Sie das so gut? Dann läuft diese Tante, das muss ich jetzt leider mal so deutlich sagen, los, guckt an und sagt, ist nur wund, blutet, also was heißt, die sagt, die schreit über den Abreiteplatz, ist nur wund, blutet gar nicht. Ja, und da habe ich dann auch gedacht, also da sind wir nach Hause gefahren und haben gesagt, wenn dieser Sport mal ein Problem hat, dann zu Recht.
Ja.
Und da muss ich sagen, wenn dann ein Veterinäramt sagt, so plock, dann kann man das so einer Richterin unter die Nase halten und sagen, guck mal, das verdanken wir deinem Verhalten, deinem Fehlverhalten. Muss man auch mal sagen.
Muss man auch mal sagen. Und wir können auf jeden Fall sagen, wir bleiben dran. Und jetzt sollten wir quizzen, oder?
Auf jeden Fall.
Das Quiz.
Wir quizzen und ich, passend zum Thema, versuche ich mich ja immer so ein bisschen zu orientieren. Und da dachte ich, jetzt gucke ich doch mal rein in diese Leitlinien, was da eigentlich so drin steht. Und das ist wirklich ziemlich detailliert. Über einige Dinge habe ich mich gewundert und viele hätte ich natürlich so auch nicht gewusst. Aber jetzt dachte ich, jetzt fragen wir doch mal, ob der Tönnies das weiß. Zum Beispiel ist da die Türbreite vorgeschrieben oder vorgeschrieben kann man ja nicht sagen, haben wir gesagt, aber heftigst empfohlen. Wie breit soll denn die Tür einer Box sein bei großen Pferden und wie bei Ponys mindestens? Weißt du das?
1,20 Meter bei Großpferden und bei Ponys dann wahrscheinlich 1 Meter. Das weiß ich bei Ponys nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, 1,20 Meter ist die Mindestbreite einer Tür bei Großpferden.
Großartig. Und Ponys sind es 1,10 Meter. Dann kommt jetzt noch eine ganz kleine Ergänzungsfrage. Und zwar der Stababstand von Senkrechtstäben für Raufen. Also wenn du so eine Heuraufe in der Box hast. Ne, da ist ja immer so die Gefahr, dass die da irgendwie mit dem Huf reinkommen. Also der Stababstand muss sein, also beziehungsweise darf höchstens sein. Und dann noch der Stababstand bei Senkrechtstäben, wenn die durchfressen können. Also so Durchfressgitter, ne, wo man das Heu so auf die Stallgasse legt und die den Kopf durchstecken können. Da muss der Stababstand ja eine Mindestgröße haben. Weißt du die beiden auch noch?
Also erstmal finde ich ja schon das Wort Stababstand, das ist ja etwas für jeden Spracherzieher. Raufe. 5 Zentimeter.
Treffer.
7. Und das Fressgitter für Großpferde.
Für Großpferde, ja.
Fressgitter. Wäre ich irgendwo zwischen 40 und 50 Zentimeter.
30 bis 35.
Mindestens.
Ah, okay. Ja, ja.
Dran vorbei.
Aber insgesamt muss ich sagen, ja, Chapeau, kriegst einen Punkt oder zwei.
Ich habe gedacht, weil wir uns ein bisschen Geschichte, aber harmlose Geschichte, tatsächlich stolper ich immer noch ein bisschen, wenn ich Pferdesport Deutschland sage, weil ich da irgendwie eigentlich immer Deutsche Reiterliche Vereinigung, Klammer auf, FN, Klammer zu, geschrieben und gesagt habe ich das in Klammern natürlich nicht. Aber für mich ist es die FN nach wie vor so. Da habe ich gedacht, wann wurde denn diese FN, also die Fédération Nationale, gegründet, die deutsche?
Wenn du schon sagst, harmlose Geschichtsfrage, dann weiß ich ja schon wieder gar nichts mehr. Naja, vielleicht auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg, würde ich doch mal denken.
Knapp vorbei. 1905. Tatsächlich haben ja die Offiziere angefangen, so ein bisschen turnierähnlich zu reiten. Also der Turniersport hat ja in Potsdam am Hofe quasi mehr oder weniger seinen Ursprung genommen. Und 1905 wurde in Berlin der Verband Deutscher Halbblutzüchter gegründet.
Ach, sieh mal an.
Das hat die FN 2005, die FN, ich sag schon wieder, damals war es ja auch noch die FN, nämlich groß gefeiert. An diesen 100. Geburtstag konnte ich mich noch erinnern. Und spannend finde ich, Verband Deutscher Halbblutzüchter zeigt ja erstmals, wie Sportpferde damals gezüchtet wurden, nämlich zur Hälfte Vollblut, damit man da irgendwie Reitpferdequalitäten reinkriegte. Und das macht ja die FN nach wie vor, ist ja einzigartig im weltweiten Kontext aller anderen Sportverbände, diese Kombination von Zucht und Sport, dass das in einem Verband ist. Das ist ja in allen anderen Verbänden, ist das ja aufgeteilt und das ist da in dieser Namensgebung.
Hast du mich wieder erwischt?
Vielleicht noch, weil wir ja so jetzt Richtung Weltmeisterschaften in Aachen gehen. Wir sind Ende Juli jetzt hier mit unserer Aufzeichnung. Bald geht's in Aachen los. Hättest du vielleicht noch eine Vermutung, wann denn der Internationale Reiterverband, also die FEI, Fédération Équestre Internationale, gegründet wurde?
Na dann vielleicht kurz danach, in den 30er Jahren.
Ja, knapp.
Okay.
Also am 24. November 1921 in Paris und vorher hatte man das vorbereitet, tatsächlich schon in Lausanne, das ist ja in der Schweiz und das ist ja der Sitz des Internationalen Olympischen Komitees und auch nach wie vor der Sitz der Headquarters der FEI.
Gut, dann haben wir was dazugelernt, ich verneige mich und wir sagen Tschüss, oder?
Genau, wir haben einen Bildungsauftrag und Stichwort Bildungsauftrag, nochmal dran erinnern, liken, Glöckchen aktivieren bei Spotify, weiterempfehlen, wir freuen uns.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.